herzlich, herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Ihr merkt es meine Stimme an, aber das Wort des Herrn bleibt dasselbe und wird ausrichten, wozu es gesandt wurde. Heute möchte ich zuerst alle, die hier sind, willkommen heißen. All unsere Freunde aus Finnland, aus Schweden, aus Dänemark, aus Ost und West bis hin nach Rumänien und nach Ungarn und bis hinunter nach Italien, ja bis Palermo. Dann Frankreich und alle umliegenden Städte. Möge nicht nur Städte, sondern auch Länder, möge Gott der Herr zu seinem Recht an diesem Wochenende kommen. Wirklich, dass sein Wort ausrichten kann und wird, wozu es gesandt worden ist. Grüße haben wir noch von unserem Freund Adrian aus Rumänien. Er schickt besondere Grüße. Von Bruder Erwi aus Lyon. Von Brüdern aus Turin. Von einem Bruder aus Warschau. Von Bruder Ellis Wendel aus Edmonton, Kanada. Und dann von einem Bruder aus Libreville, Gabun. Und Grüße aus Moskau, aus dem Ural, aus der Ukraine. Grüße von Bruder Ngonga, Grüße aus Port Elizabeth, nochmal Grüße aus Gabun und Grüße aus Burkina Faso. Und dann Grüße von Bruder Kabuya, er lässt auch herzlich grüßen. Dann haben wir einen Bruder hier, der ist aus Guadeloupe, der möchte Grüße abgeben. Wo ist er? Ist er hier? Ja. Willst du eben kommen und den Gruß abgeben? Und dann werden wir auch unseren Bruder aus Rumänien bitten, uns auch einen Gruß abzugeben. Bruder Flori, ist er hier und wird uns dann. Just ein Gruß, Bruder. Komm her, just ein Gruß, ja. Seulement une salutation, seulement une salutation.
You can translate?
Pardon?
You can translate?
Yeah, poquito, seulement. Yes, yes, yes.
Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ich grüße euch alle im Namen Jesu Christi.
Et je vous transmets les salutations de l'Assemblée de la Guadeloupe.
Ich möchte euch die Grüße übermitteln von der Gemeinde aus Guadeloupe.
Dirigée par le frère Christus.
Ich bin der Bruder.
Frère Charles.
Bruder Charles.
Dieu vous bénisse.
Amen. Gott segne euch. Amen. Wo ist Bruder Florin? Ist er hier? Er hat Grüße aus Rumänien. Komm doch gleich mit. Komm doch gleich mit. Ja.
Ich grüße euch alle in den Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Vreau un singur cuvânt din Scriptură care l-am pe inimă, din Evrei capitolul 10.
Ich möchte ein kurzes Wort aus Hebräer 10 lesen.
Și să luăm în inima noastră și el să ne binecuvânteze.
Sollen zu Herzen nehmen, möge der Herr uns alle segnen.
Versetul 35 în jos.
Hebräer 10, Vers 35.
Citește.
Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Denn es währt nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, und nicht auf sich warten lassen.
Amen.
Und 38, mein Gerechter aber wird aus Glauben das Leben haben. Und wenn kleinmütig zurückweicht, hat mein Herz kein Wohlgefallen an ihm. Wir aber haben nicht mit dem Zurückweichen zu tun, das zum Verderben führt, sondern mit dem Glauben, der das Leben gewinnt.
Amen.
Amen.
Amen. Das waren nicht nur Grüße aus Rumänien, das waren Grüße vom Herrn. Nochmals herzlich, herzlich willkommen und möge Gottes Wort wirklich an uns allen das ausrichten, wozu es gesandt wurde. Ich dachte an den Auftrag, den Bruder Branham bekommen hat, dass die Botschaft, die ihm anvertraut wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Und Bruder Alfred Borg hat es ja schon erwähnt, 50 Jahre sind gekommen und gegangen. Gott hat seinen Boten genommen, aber die Botschaft ist uns geblieben. Und ich musste so daran denken, als er das goldene Weizenfeld gesehen hat und sagte, die wahrhaft Gläubigen sind dieses Weizenfeld und sie müssen in der Sonne reifen, müssen zur Reife kommen. Und dann sagte er, dann wird der Mähdrescher kommen. Dann wird der Mähdrescher kommen und die Ernte wird eingebracht werden. Ich lächle jetzt einfach ein wenig und dann kommt ein Tag. Dann kommt ein Tag, den der Herr gemacht hat. Und dann wird Bruder Frank aus dem Leibe genommen und sieht dieses riesen Weizenfeld, goldgelb, alle Ähren nach unten geneigt, schon von der Sonne ein wenig verbrannt, voll. Und dann schaue ich zu meiner Linken, ein nagelneuer Mähdrescher. Und dann die Stimme des Herrn, mein Knecht, der Mähdrescher ist für dich bestimmt. Ihr alle kennt das Zeugnis. Dann habe ich den Mähdrescher bestiegen und habe gemäht. Und die letzte Schwarte wurde dann so gemäht. Und dann wurde es so dunkel. Aber so dunkel. Und Furcht kam über mich. Es fing an zu donnern und an zu krachen. Aber die Ernte war eingebracht. Ihr könnt euch vorstellen, was das für mich bedeutet, dass Gott die Türen bis an die Enden der Erde geöffnet, dass er Gnade zu allen Reisen geschenkt hat. Und auch das muss noch einmal gesagt werden. Bruder Branham sprach von seinen 7 Weltmissionsreisen und hat tatsächlich genau 14 Länder besucht und in genau 10 Ländern gepredigt. In England hat nur den Besuch gemacht, hat den Friedhof besucht, hat das Grab von Alexander Dowie, der ein großer Evangelist und Erweckungsprediger war, besucht, hat das Grab von John Wesley besucht und hat sich dabei fotografieren lassen, war in Paris, kurz die Stadt besucht, war in Rom, sollte an dem Mittwochnachmittag eine Audienz beim Papst haben. Von Blomberg hatte das arrangiert und dann hat ihm gesagt, das und das musst du beachten. Und Bruder Brenhem sagte, das kommt gar nicht in Frage und ist nicht hingegangen. Er war in Kairo bei einer Zwischenlandung. Sein Herz brannte für Israel und der Herr sprach zu ihm, die Stunde für Israel ist noch nicht gekommen. Wenn ich an alles denke, wie Gott geführt, geleitet, vom ersten Tage an im August 1955 und dann all die Jahre hindurch direkten Anteil an der Verkündigung gehabt, mitgegangen und jedes Wort, das dieser Gottesmann verkündigt hat, ist mir doch und uns allen geoffenbart worden. Nicht ein einziges Mal haben wir eine Deutung geben müssen. Und ich sage es einfach zur Ehre Gottes. Nicht ein einziges Mal haben wir missverstanden, was Gott uns zu sagen hatte. Und wie er dreimal geschrieben steht, nachdem der Herr über die Gleichnisse gesprochen hatte, habt ihr das alles verstanden. Und wie wir gestern betont haben, im Alten Testament kam es doch wirklich darauf an, nicht nur Opfer und Opfer darzubringen, Schuldopfer, Sündopfer, alles. Es kam darauf an, dass diese Opfer in der Gegenwart Gottes gemäß dem Willen Gottes dargebracht werden. Und das hin zum Eingang zum Offenbarungszelt. Doch das hat Bruder Alfred Bock schon erwähnt. Die Offenbarung Jesu Christi geht heute von Konfession zu Konfession, von Religion zu Religion und erwähnt nur etwas von der Offenbarung Jesu Christi. Die Leute können nichts damit anfangen. Sie wissen nicht, wovon wir reden. Das, was uns kostbar geworden ist, was uns alles bedeutet, dass wir in das Allerheiligste hineinkommen durften, um die göttlichen Offenbarungsworte zu hören und auch zu verstehen. Das ist, ich wollte große Gnade sagen, aber ich sage einfach, die größte Gnade, die es auf Erden gibt, ist an dem teilzuhaben, was Gott gegenwärtig tut. Wir haben es gesagt, es ist die letzte Phase vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und das Wort des Herrn, wie es am Anfang verkündigt wurde, so muss es und so wird es am Ende verkündigt. Und wir werden es immer wieder sagen. Wer aus Gott ist, höret die Worte Gottes. Und wer aus Gott geboren ist, ist aus dem Geist und dem Wort der Wahrheit geboren und wird keine Lüge, keine Deutung aufnehmen, sondern im Wort der Wahrheit geheiligt werden, denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Und das Gewaltige, Brüder und Schwestern, besteht einfach darin, dass die biblische Prophetie so verteilt wurde. Es steht nicht alles in einem Kapitel, nicht alles in einem Propheten. Alles ist verteilt in der ganzen Heiligen Schrift. Ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele von unserem Herrn und Erlöser, was ihn als König betrifft. In Sacharja 9, Vers 9 steht geschrieben: Siehe, dein König kommt zu dir, reitend auf dem Füllen einer Esel. In Matthäus 2, Vers 2 steht geschrieben: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Osten aufgehen sehen. Wo ist er? Und sie wurden nach Bethlehem geleitet, da wo es geschehen war. In Lukas 1, Vers 33 steht geschrieben: Er wird als König in alle Ewigkeit herrschen. Und das Volk Israel hätte aufgrund dieser Verheißungen annehmen können: Jetzt ist er geboren, jetzt wird er seine Herrschaft antreten. Er ist aber dazu geboren, um zuerst sein Leben für uns hinzugeben, ehe er die Herrschaft antreten, ehe wir mit ihm als Könige herrschen können. Und deshalb in Offenbarung, dem 11. Kapitel, im 15. Vers steht geschrieben: Jetzt ist das Heil und die Königsherrschaft über die ganze Welt an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen. Alles zur rechten Zeit. In Johannes 18, Vers 17 sagte unser Herr: Ja, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, um mein Leben darzubringen. Alles zur rechten Zeit erfüllt. Und die Gnade, die Gott uns geschenkt hat, liegt wirklich darin, dass wir die biblische Prophetie auch für die Endzeit einordnen können, wohin sie gehört. Und wir sind, wie wir es ja im Einleitungswort gehört haben, einfach in der Erwartung. Und ich selber rechne mit der Wiederkunft unseres geliebten Herrn in unserer Zeit. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, mein Herr kommt noch lange nicht. Ich gehöre zu denen, die von Herzen ausrufen: Hebet eure Häupter empor, wenn ihr das alles seht, denn eure Erlösung naht. Und ich gehöre zu denen, die glauben, was unser Herr in Matthäus 24, Vers 14 gesagt hat. Dies Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Und es ist wirklich der letzte Ruf, der jetzt ergeht. Und wohl allen, die auf die Stimme des Bräutigams hören. Es ist ja nicht die Stimme eines Propheten, sondern die Stimme des Bräutigams, der zu seiner Braut spricht. Und nur die Braut hat ein inniges Verhältnis zum Bräutigam. Und so wird nur, wer zur Brautgemeinde gehört, auf die Stimme des Bräutigams Acht geben, wie er auch in Matthäus 25 geschrieben steht. Siehe, der Bräutigam kommt, nicht Richter, sondern Bräutigam, Bräutigam im Verhältnis zur Braut. Und in Offenbarung 21 steht geschrieben, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. In Offenbarung 19 steht geschrieben, und seine Braut hat sich bereitet. Wer hat die Verheißung, eine Braut? Nicht alle Ladies in irgendeiner Gemeinde oder in einem Ort, sondern ein Bräutigam macht die Verheißung, gibt die Verheißung und die Braut glaubt die Verheißung. Die Verlobung findet statt und die Gewissheit, die Hochzeit wird stattfinden. Auch da gibt es ein Missverständnis über das, was Bruder Brenhem einmal ausgeführt hat, dass er einfach sagte, jetzt wird die Braut mit dem Bräutigam so vereint wie eine Frau mit ihrem Mann. Und daraus ist die Lehre entstanden, dass die Hochzeit schon hier auf Erden stattfindet und das Hochzeitsmahl im Himmel stattfinden wird. Ich sage es einfach mit gebrochenem Herzen. Ich kann keine einzige Deutung ertragen. Ich kann sie nicht ertragen. Ich kann sie nicht ertragen. Für mich ist doch ganz klar, was Bruder Brenhem sagen wollte, dass jetzt diese Vereinigung im Geiste stattfindet, dass wir mit der Gnade, mit dem Wort, mit allen Verheißungen, mit dem Bräutigam aufs Innigste verbunden wurden und in der Liebe zu ihm zur Vollkommenheit gelangen. Aber wenn die Heilige Schrift sagt, und seine Braut hat sich bereitet, dann kann meinetwegen auch geschrieben stehen, und sein Weib hat sich bereitet. Beides ist richtig. Vor der Hochzeit ist sie Braut, nach der Hochzeit ist sie Weib. Aber die Braut ist das Weib und das Weib ist die Braut. Je nach Übersetzung, da braucht man gar kein Problem draus zu machen. Lass es mich deutlich sagen, der Heilige Geist löst alle Probleme. Der Heilige Geist macht nicht ein einziges Problem. Und es ist wirklich so, dass die Bibelübersetzungen Die eine sagt tatsächlich Weib an derselben Stelle, an der die andere Braut sagt. Und dann kommt die Not, weil die Brüder nicht durch den Heiligen Geist in die Wahrheit hineingeführt werden und einfach begreifen, das, was vorher Braut war, ist dann mit der Hochzeit das Weib des Lammes. Wir sind einfach sehr dankbar. Ein zweiter Punkt ist die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Das, was Gott auf übernatürliche Weise im Dienste Bruder Brenhims getan hat, war doch nicht die Wiederkunft Jesu Christi. Das war die Gegenwart, die übernatürliche Gegenwart des Herrn, der sich in der Wolken- und Feuersäule herabgeneigt hat. Wenn der Herr wiederkommt, dann kommt er nicht in der Wolken- und Feuersäule, dann kommt er als der Auferstandene, als der, der seine Jünger bis nach Bethanien genommen und seine Hände ausgebreitet und sie gesegnet hat. Dann kommt er als der Auferstandene, als der Sieger von Golgatha. Nicht in der Feuersäule, nicht in der Wolkensäule, sondern als der, in dessen Bild wir umgestaltet werden. Halleluja! Es ist einfach urgewaltig, wenn man das übernatürliche Wirken Gottes einordnen kann. Und das ist die Gnade, die der Herr uns geschenkt hat. Das besondere Missverständnis ist aus 1. Thessalonicher 4 gemacht worden, besonders aus Vers 15, dass man schon sagt, der Herr ist wieder gekommen. Nein, wenn er kommt, dann gehe ich. Ich werde keinen Moment länger auf Erden sein. Bei der Wiederkunft des Herrn werden die Toten in Christo auferstehen und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden. Bitte nicht geistlich deuten, sondern bereit sein, dass, wenn es geschieht, dass wir dabei sind. Es wird geistlich gedeutet, ich sage es noch einmal, Gott ist nur in seinem Wort und nur in der direkten Erfüllung dessen, was er verheißen hat. Und der Feind ist in jeder Deutung. Was besonders unsere Brüder der englischen Sprache beachten sollten, ist das, was im Psalm 47, Vers 6 geschrieben steht, nämlich dieselben Worte, die im 1. Thessalonicher 4, Vers 15 gebraucht werden, sind im Psalm 47, Vers 6 gebraucht und verwendet worden. Ich lese: Aufgefahren ist Gott unter Jauchzen. Hier steht in der englischen Bibel das Wort schaut. Und das Wort schaut ist ein Siegesruf, ein Befehlsruf. Unser Herr ist doch nicht mit Klagegeschrei gen Himmel gefahren. Das Leid, der Schmerz war in Gethsemane. Die Tränen waren in Gethsemane. Aber mit der Auferstehung war der göttliche Triumph, der Sieg verbunden über Tod, Hölle und Teufel. Und unser Herr ist mit einem Siegesruf gen Himmel hinaufgefahren, unter dem Schall der Posaune. Und er wird mit demselben Siegesruf wiederkommen, unter dem Schall der Posaune. Gelobt sei der Herr, gepriesen sei sein heiliger Name. Hier steht alles geschrieben, es muss aber von Gott aus Gnaden geoffenbart werden. Sagen wir es noch einmal und immer wieder. Wenn der Herr jemanden beruft und ihm direkt sagt, ich werde dich von Stadt zu Stadt senden, mein Wort zu verkündigen, dann sind wir in derselben Lage wie Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 sagen konnte. Das aber sage ich euch als ein Wort des Herrn. Nicht seine Meinung, sondern als ein Wort des Herrn. Also musste das, was er sagte, schon als Wort Gottes niedergeschrieben worden sein. Und wir haben es eben gelesen. Und so sagen auch wir nur das, was Gott in seinem Wort schon gesagt hat, und verkündigen allen, dass jede Deutung eine Täuschung ist, eine Irreführung ist, und sagen wir auch das mit aller Deutlichkeit. Alle die Schriftauslegungen und auch über das, was Bruder Brenhem gesagt hat, ihre eigenen Meinungen äußern, die werden keinen Anteil an der Wortverkündigung haben, die Gott uns geschenkt hat. Nur wer aus dem Wortsamen wiedergeboren wurde zu einer lebendigen Hoffnung, wird den Zugang zu Gott haben. Und das ist die Offenbarung, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Unser Herr wird mit dem Siegesruf, mit dem Jubelruf wiederkommen. Er, der Sieger von Golgatha. Golgatha hat sich gelohnt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist volles Evangelium. Halleluja. In Jesaja 44, Vers 3 hat Gott die Verheißung gegeben. Vielleicht lesen wir es. Jesaja Kapitel 44. Hier hat Gott die Verheißung gegeben, seinen Geist über alles Fleisch auszugießen. Jesaja 44, Vers 3. Denn wie ich Wasser ausgieße auf das dürstende Land und Rieselfluten auf dürres Erdreich, so will ich meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Wir sind der Same Gottes. Und deshalb glauben wir, die Verheißungen Gottes und haben ein direktes Anrecht, dass der Geist Gottes wie ein Regen über dürres Land fällt, auch über uns fallen wird. Denn das ist die Verheißung. Ich wurde gefragt, ob dann auch ein Brausen zu hören sein wird, wie am Pfingsttage. Ich weiß nicht, wie und was alles geschehen wird. Ich weiß nur, es wird geschehen, weil Gott es gesagt hat. Und es bleibt doch Gott überlassen. Wenn wir es tun müssten, dann könnten wir überlegen, wie es denn werden sollte. Wenn Gott es tut, überlassen wir es ihm. Wichtig ist, dass wir hungern und dürsten, dass wir solch ein Verlangen bekommen und von Herzen ausrufen: Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Denn die Kraft des Heiligen Geistes muss in uns sein, damit der sterbliche Leib in die Unsterblichkeit verwandelt werden kann. Und deshalb brauchen wir die Kraft Gottes. In Joel, dem 3. Kapitel, das bekannte Wort: In jenen Tagen werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, auf Söhne und Töchter, auf Knechte und Mägde. Und sie werden weissagen, sie werden Gesichter sehen, sie werden Offenbarungen in Träumen empfangen. Ich halte nichts von einem Traum, der noch gedeutet werden muss. Im Neuen Testament hat immer durch einen Traum schon das stattgefunden oder ist gesagt worden, wie zum Beispiel dem Josef. Er hat ja nicht nur einen Traum, ihm ist im Traum gesagt worden, was er tun soll. Nimm deine Frau, begib dich nach Ägypten. Es muss eine Weisung sein. Der Traum wird gedeutet und durch alle Deutungen hat der Feind das größte Unheil unter den Gläubigen bis heute angerichtet. Weder ein Traum noch ein Wort soll gedeutet werden, sondern Offenbarung soll uns aus Gnaden geschenkt werden. Dann das herrliche Wort in Sacharja, dem 1., ja dem 10. Kapitel und dem 1. Vers. Sacharja, 10. Kapitel, und hier ist es der 1. Vers. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Der Herr ist, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse, verleihen wird für jeglichen Pflanzenwuchs auf dem Felde. Nicht nur Regen, Regengüsse. Und wir danken Gott, das sind Verheißungen. Und wir glauben die Verheißungen Gottes. Und der Herr selber wacht über seinem Worte, um es zu erfüllen. In Matthäus 3, Vers 11 hat Johannes laut und deutlich verkündet: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Nach mir kommt der, der euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen wird. Wir brauchen beides, die Wassertaufe und die Geistestaufe. Beides ist Taufe. Und so wie wir natürlich im Wasser untergetaucht, hineingetaucht werden, so sollen wir in die Fülle des Geistes hineingetauft werden, dass wir nicht mehr zu sehen sind, sondern das, was der Geist Gottes durch uns und in uns aus Gnaden wirken kann. Und dann hat das eigene Leben aufgehört und das Leben Jesu Christi wird durch uns und in uns aus Gnaden offenbar. Eine Frage: Sind wir biblisch gläubig? Erwarten wir die letzten Verheißungen und ihre Erfüllung in dieser Zeit? Dann sagt einmal Amen. Das soll die ganze Welt hören. Kinder der Verheißung glauben jedes Wort der Verheißung. Wir haben die Herausrufung gehört. Wir haben die Zubereitung gehört. Wir haben die Absonderung gehört. Und wir haben gestern Abend betont, dass alle Opfer, die nicht da dargebracht werden, wie und wo Gott es verordnet hat, nämlich am Eingang zum Offenbarungszelt, sind Götzendienst. Auch wenn es Schuldopfer, Sündopfer, Speisopfer waren, sind Dämonen und nicht Gott geopfert worden. Gott hat einen Heilsplan. Gott hatte einen Plan mit Israel, hat genaue Vorschriften gegeben. Genauso ist es mit der neutestamentlichen Gemeinde. Alles an seinem Platz. Wir haben die Herausrufung gehört. Ihr, mein Volk, kommet heraus. Nicht alle, sondern ihr, mein Volk. Was sagte Gott zu Mose? Sprich, lass mein Volk ziehen. Alle anderen konnten bleiben, wo sie waren. Aber sein Volk hat damals den Ruf gehört, ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, dann will ich euch aufnehmen. Keine Vermischung, keine Kompromisse, sondern klare und wahre Verkündigung des Wortes Gottes, ja, des ganzen Heilsratschlusses, wie ihn der treue Gott uns hinterlassen hat. Warum konnte Paulus in Apostelgeschichte 20 schreiben: Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt? Lies doch mal seine Briefe. Nichts hat er ausgelassen. Jedes Thema ist behandelt worden. Über die Früchte, über die Gaben, jedes Thema. Über die Dienste, über die Ältesten, über die Diakone. Jedes Thema ist doch behandelt worden. Und wir haben dasselbe Wort. Und Paulus würde heute dasselbe predigen und dasselbe schreiben, was er damals gepredigt und geschrieben hat. Dasselbe trifft auf Bruder Brenhem zu. Den Mann Gottes mit dem außergewöhnlichsten Dienst. Kein Prophet, kein Apostel hatte den Dienst, wie ihn Bruder Brenhem hatte. Doch er war nur ein Gefäß, nur ein Gefäß. Er hat einen irdischen Vater, eine irdische Mutter. Wie oft spricht er von seinem Vater und wie sein Vater im natürlichen Leben war. Er hat sich nicht geschämt über das natürliche Leben seines Vaters zu sprechen. Und dann gibt es Leute, die wollen aus Bruder Brenhem Gott geoffenbart im Fleische machen. Die wollen ihn zu Jesus Christus machen. Gott ist Gott und Jesus Christus ist die sichtbare, einzige Gottesoffenbarung hier auf Erden. Nur er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber gerade auch Bruder Brenhem wurde doch am 7. Mai 46 gesagt, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden dir zwei Zeichen gegeben werden. Mose hatte zwei Zeichen, um das Vertrauen des Volkes Israel zu gewinnen. Und Gott, der Herr, sagte, wenn sie dem ersten Zeichen nicht glauben werden, dann werden sie dem zweiten Zeichen glauben. Lasst es mich deutlich sagen, Gott kann den größten Propheten senden und wenn das Volk ihm keinen Glauben schenkt, dann wird die Botschaft an ihnen vorüberziehen. Amen. Und das ist die Gnade, die Gott uns geschenkt hat, dass wir nicht einen Boten verherrlichen, sondern die göttliche Botschaft gehört haben und herausgekommen sind, abgesondert wurden und dem Herrn von Herzen dafür danken, dass wir an dem Anteil haben dürfen, was Gott gegenwärtig tut. Dann in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, im 5. Vers, hat unser geliebter Herr das, was Johannes vorher gesagt hatte, wiederholt. Apostelgeschichte, 1. Kapitel, Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Also die Verheißung wiederholt, wie sie von Johannes dem Täufer ausgesprochen wurde, unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Feuertaufe, damit wir geläutert werden. Wir brauchen die Taufe mit Heiligem Geist, damit wir ausgerüstet werden mit der Kraft aus der Höhe. Ohne die Geistestaufe können weder die Gaben noch die Früchte des Geistes offenbar werden. Denn uns spricht in Johannes 15, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das Leben, das im Weinstock ist, offenbart sich in den Reben. So ist die Gemeinde, der Leib des Herrn, zusammengefügt aus vielen Gliedern. Aber all diese Glieder bilden einen Leib. Und gemeinsam übernehmen wir die Verantwortung vor Gott. Und jetzt eine Frage, Brüder und Schwestern. Seid ihr der Meinung, dass Gott alles, was er tun möchte, durch Bruder Frank oder durch die Brüder tun wird, die hier am Worte oder an anderen Orten dienen? Oder habt ihr Verantwortung vor Gott mit übernommen als Leib des Herrn, als die Gemeinde der Erstgeborenen? Wir sind doch nicht die einzigen Träger der Verheißung. Wir alle sind Träger der Verheißungen Gottes. Und wir alle möchten, dass Gottes Verheißungen nicht nur bleiben, sondern Erfüllung finden. Erst in dem Moment, wo bei uns geschieht, was auf dem Söller geschehen ist. Die Jünger waren mit unserem Herrn 40 Tage zusammen. Er belehrte sie über das Reich Gottes, hat ihnen alles gesagt und dann geboten, allen Völkern das zu verkündigen, was er ihnen anvertraut hatte, und sagt noch, auf dass sie alles halten, was ich euch befohlen habe, alles ausführen, alles tun, alles halten, wie ich es euch befohlen habe, wird der Herr, Matthäus 28, wird er Markus 16, wird er Lukas 24, wird er Johannes 20 mit ihnen gesprochen haben, wird er den Namen geoffenbart haben, Brüder und Schwestern. Was erleben wir jetzt? So wie damals die Jünger und dann die 120. Alles, was vorher geschehen sollte, miterlebt haben. So erleben wir jetzt alles mit. Die Belehrung, die Einführung in alle Geheimnisse Gottes. Und Brüder und Schwestern, ich gehe einfach davon aus, dass ihr aus Tschechien, aus Polen, aus Rumänien, aus der Slowakei, aus Ungarn, aus Rumänien nicht hierher kommt, um nur einen Menschen zu hören. Ihr alle kommt und wir alle sind doch hier, um die Worte Gottes zu hören, um die gemeinsame Belehrung, die von Gott ausgegangen ist, zu hören. Denn so steht es geschrieben, Belehrung wird vom Berge Zion ausgehen und das Wort Gottes von Jerusalem. Und wir sind zum Berge Zion zurückgebracht, zum Wort, das aus Jerusalem ergangen ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und eine Geistes- und Feuertaufe. Eine Erfüllung dessen, was wir schon gelesen haben. Der Herr hat Frühregen geschenkt, er wird Spätregen schenken. Der Frühregen kommt bei der Aussaat, das weiß jeder Landwirt, wenn kein Regen fällt auf dürres Erdreich, kann überhaupt nicht gesät werden. Der Same würde vertrocknen. Es muss gesät werden, wenn der Frühregen kommt und dann vor der Ernte. Und das ist das Eigenartige. Ein Donner ist im Frühregen nicht zu hören. Aber im Spätregen, im Ernteregen, da könnt ihr Donner hören. Und Brüder und Schwestern, Gott ist doch dabei. Wir sind fast am Ende der gesamten Belehrung, die Gott uns in dieser Zeit geschenkt hat, angekommen. Sagt mir, worüber noch nicht gesprochen, was noch nicht gelehrt wurde. Sagt mir, was Gott vergessen hat. Alles vom Sündenfall, von dem, was im Garten Eden geschah. Der gesamte Heilsplan unseres Gottes ist nicht nur geoffenbart worden, ist dargelegt worden. Nie zuvor hat es eine solch volle Verkündigung des vollen Evangeliums durch Offenbarung des Geistes gegeben, wie in unserer Zeit. Ich bin einfach dankbar dafür, dass der Herr uns nicht im Vorhof gelassen hat, nicht nur bis ins Heiligtum, wo das Waschbecken war, wo der Tisch mit den Schaubroten war, wo der goldene Leuchter gestanden hat, alles schön und alles gut. Das haben wir alles aus Gnaden miterlebt. Wir haben hier darüber gesprochen, als Mose das Gebot bekam, den goldenen Leuchter anfertigen zu lassen. Was geschah? Der Mann, der von Gott dazu bestimmt war, nahm einen Klumpen Gold. Und dann ging es los. Und dann ging es weiter. Und dann ging es weiter. Wo haben wir? Gib mir mal eben einen goldenen Leuchter. Nicht ein einziges Mal ist irgendwo etwas schiefgegangen. Alle sieben Arme, alles aus einem einzigen Goldklumpen. Und die Gemeinde wird als der goldene Leuchter dargestellt, schon im Alten Testament, in Sacharja, dem 4. Kapitel, wo der Mann Gottes den goldenen Leuchter sah, den Ölbehälter, die sieben Gießröhren, die herabkamen, um das Öl auf die Leuchter zu führen und zu bringen. Alles ist uns vor Augen geführt worden. Wir sind, wie der Amerikaner sagt, kein Patchwork. Wir sind nichts zusammengeschustertes. Wir sind der Leib des Herrn, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Herausgerufenen, aus Gott Geborenen, als solche, die bei dem Herrn sein werden, alle Zeit, wie wir es im Einleitungswort gehört haben. Der Herr ist hingegangen, um uns die Stätte zu bereiten. Wird er eine Methodistengemeinde, eine Baptisten, eine Pfingstgemeinde, wird er eine von all den hunderten Gemeinden heimholen. Er wird seine Gemeinde heimholen, die er am Kreuz auf Golgatha erlöst hat, für die er den Preis bezahlt hat, von der er in Matthäus 16 sagte, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Brüder und Schwestern, es ist nicht Vermessenheit, es ist nicht Einbildung, es ist Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Und wir erkennen es daran, wie geschrieben steht, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Alle anderen gehen doch daran vorbei. Sie kümmern sich überhaupt nicht um das, was der Geist der Gemeinde jetzt zu sagen hat. Was wissen Sie von den Verheißungen? Was bedeutet Ihnen das geoffenbarte Wort? Gar nichts. Sie bringen ihre Opfer dar. Sie haben ihre Gottesdienste. Und wie wir betrachtet haben, aus 3. Mose 14, aus 3. Mose 17, dass alle Darbringung aller Opfer Götzendienst ist, wenn sie nicht gemäß dem Worte Gottes dargebracht werden. Was ist mit all den Taufen? Wir haben es jetzt wieder neu erlebt in Israel. Da gab es Menschen, die sind in den Jordan hineingegangen, haben sich selber untergetaucht und sind dann wieder hervorgekommen, haben sich bekreuzigt und gingen dann ihre Wege, können aber berichten, ich bin im Jordan getauft worden. Nein, ein trockener Sünder ist reingegangen, ein nasser Sünder ist rausgekommen. Die biblische Taufe ist, wie uns in Apostelgeschichte 8 gesagt wird, und beide stiegen in das Wasser. Philippos und der Kämmerer, beide stiegen in das Wasser. Und dann hat Philippos den Kämmerer getauft. Johannes stand noch im Jordan und hat unseren Herrn untergetaucht. Und dann auch all die anderen Taufen in der trinitarischen Formel. Alle können sich dann darauf berufen, ja, wir sind im See Genezareth oder wir sind im Jordan getauft worden. Nichts als religiöser Betrug ist in allen Religionen. Und nur wer aus Gott geboren ist, hört die Worte Gottes, nimmt die göttliche Belehrung an, durchforscht die Heilige Schrift, wie es in der Apostelgeschichte geschrieben steht, von unseren Brüdern und Schwestern in Berea. Und sie forschten täglich in der Heiligen Schrift, ob es sich also verhält. Also tägliches Forschen, bei jeder Verkündigung Bibel aufschlagen, bitte Bibel aufschlagen, nicht nur Bibelstellen wiederholen, sondern von einer Stelle zur anderen, zur dritten gehen, um zu sehen, wie der Missionsbefehl tatsächlich ausgeführt wurde. Gott hat uns die Gnade geschenkt, die Belehrung anzunehmen. Und heute möchte ich eigentlich gerne wissen, wie viele dem Ungehorsam ein Ende bereitet, der Unklarheit abgesagt und wie viele sich biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus haben taufen lassen. Sagt einmal Amen.
Amen.
Amen. Und alle, die noch nicht biblisch getauft wurden und gläubig geworden sind, haben die Möglichkeit, sich biblisch taufen zu lassen. Noch ist Gnadenzeit, noch ruft der Herr. Wenn heute Täuflinge wären, dann kann eine Taufe stattfinden. Genauso kann sie an den nächsten ersten Wochenenden stattfinden. Wichtig ist, dass nicht nur getauft wird, sondern dass gläubig gewordene getauft werden nach dem Wort der Schrift. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Und dann gehört Epheser 4 dazu. Leget den alten Menschen ab, zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Gerechtigkeit in Heiligkeit geschaffen wurde. Wir haben an dieser Stätte schon einiges aus Gnaden miterleben dürfen. In diesem Gebetsraum ist Brüder, die mit langem Haar gekommen sind und gläubig geworden sind und sich taufen lassen wollten, ein Haarschnitt verpasst worden. Ja, das kann ich auch. Macht euch keine Sorgen. Es gibt die Elektromaschine. Wir werden hier keine Hippies taufen. Nein, an dieser Stätte muss Gottesfurcht, muss Ehrfurcht existieren. Hier muss das biblische Muster in die Tat umgesetzt werden. Und ich hoffe, der geliebte Bruder wird es mir nicht für übel nehmen. Aber auch wenn irgendjemand mit irgendwelchen Ohr- oder Nasenringen kommt, das muss alles ein Ende haben. Alles, was zur Welt gehört, sogar diejenigen, die am Internet besessen sind. Es gibt Menschen, die müssen, ob sie wollen oder nicht, sie müssen. Sie sind Sklaven. Wer in irgendeiner Weise noch versklavt wird, der komme zum Gebet, dass wir gemeinsam beten nach dem Wort der Schrift, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Von allen Gebundenheiten frei. Und ich sage euch auch, warum. Weil in Römer 6 geschrieben steht, dass wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben und durch die Taufe mit ihm begraben werden. Nur wer mit Christus sich selber und der Welt gestorben ist, kann mit ihm begraben werden. Und nur wer mit Christus sich selbst und der Welt gestorben ist, kann zu einem neuen Leben hervorkommen. Altes und neues Leben können nicht zugleich existieren. Wir können den alten Menschen neu kleiden, neu kleiden, neu kleiden. Er bleibt alt. Ziehet den alten Menschen aus und ziehet den neuen Menschen an. Die Wiedergeburt ist nicht eine Verbesserung des alten Menschen, sondern die Geburt aus dem Wort und dem Geist Gottes. Und so wünschen wir es allen, die neu hinzukommen. Der Herr stößt keinen hinweg. Er ruft noch heute, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Er ruft noch heute allen zu, was in Johannes 3 geschrieben steht und er selbst gesagt hat: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn wir nachher singen werden, alles neu, so wollen wir Gott vertrauen und von Herzen glauben, dass er durch das Blut, durch das Wort und durch den Geist alles in uns neu schaffen kann. Amen. Dass wir den alten Menschen völlig ablegen können und im tiefsten Inneren unseres Herzens und der Seele erneuert und aus Gnaden wiedergeboren werden. Da wir besonders gestern und auch heute die Themen gestreift haben, die mit Gethsemane, ja mit Bethlehem, mit Gethsemane, mit Golgatha, mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes verbunden sind, lasst mich zum Schluss noch aus Jakobus, dem 5. Kapitel lesen. Jakobus, 5. Kapitel, Vers 7. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn, bis zur Wiederkunft des Herrn. Ich bitte euch, einen Augenblick stille und dankbar zu werden. Gott hat vor 2000 Jahren die Apostel inspiriert, dass sie schreiben mussten, was heute verkündigt und an uns gerichtet wird. Lesen wir es noch einmal. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft, bis zur Wiederkunft des Herrn. Bedenket, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen haben. Unser Bruder Florin hat ja das Wort aus dem Hebräerbrief gelesen. Unser Bruder Borg hat das Wort aus Johannes 14 gelesen. Und wir haben all die anderen Bibelstellen betrachtet. Brüder und Schwestern, ein solcher Reichtum an Wortverkündigung, an biblischer Belehrung war noch nie auf Erden. Amen. Dies ist die Zeit Gottes, der letzte Ruf, die Zubereitung der Gemeinde. Und wir haben die Verheißung, standhaft auszuharren, bis der Früh- und der Spätregen gekommen ist und der Herr die ganze Ernte eingebracht haben wird. Sie kommen von Ost und West, sie kommen von Süd und Nord. Und auch heute grüßen wir alle auf dem afrikanischen Kontinent von einem Ende bis zum anderen. Wir grüßen alle Neuseeland, Australien, in China, in Indien, Pakistan, überall. Gott hat jetzt auch die Tür in die Mongolei aufgetan. Das lag mir einfach sehr am Herzen, dass wir auch dort Eingang finden. Und zunächst unser Bruder Lukram jetzt dort den Besuch macht, um die Kontakte zu knüpfen und Versammlungen vorzubereiten. Gott sorgt dafür, dass in Erfüllung geht, was der Herr selber gesagt hat. Dieses Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. Wen wir zu Fuß nicht erreichen, den haben wir mit Auto erreicht. Ich bin bis Rom, bis Warschau, überall mit dem Auto gefahren. Wen wir so nicht erreicht haben, den haben wir per Flug erreicht. Und wen wir so nicht erreicht haben, den erreichen wir jetzt durch Übertragung, durch Online-Übertragung. Und wer noch keinen Anschluss hat, den kaufen wir, den bezahlen wir allen Brüdern, ganz gleich in welchem Land sie sind. Wir kaufen den Anschluss und wir bezahlen damit alle Brüder an allen Orten, in allen Ländern, die Übertragung hören und mit uns und mit dem Herrn verbunden sein können. Gott hat uns viel Gnade geschenkt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns froh und dankbar sein und ihm die Ehre geben. Er, der sein Werk begonnen hat, er vollendet es auf den glorreichen Tag seiner herrlichen Wiederkunft. Sagen wir es noch einmal. Bei seiner Wiederkunft kommt er nicht mit Niedergeschlagenheit, mit dem Siegesruf, mit dem Jubelruf. Und wir werden es miterleben. Maranatha, unser Herr, kommt. Er kommt bald. Gelobt sei sein herrlicher Name. Amen. Lasst uns aufstehen, singen wir den Chorus, alles neu, alles neu. Und dann bitte ich einfach darum, wenn besonders Jugendlich oder wer immer es ist, nach vorne kommen möchte, sein Leben dem Herrn weihen. Es muss nicht sein, es kann sein. Die Wiedergeburt ist ein Muss. Das nach vorne kommen ist eure Entscheidung. Ihr könnt glauben, wo ihr euch befindet. Aber wenn es euch so im Herzen wäre, wir sind bereit, mit euch zu beten. Alles neu, alles neu. ihr alle von Herzen, dann sagt Amen. Wenn heute Taufe sein soll, dann würde ich darum bitten, dass wir kurz eure Hände sehen, um zu wissen, ob einige da sind, die sich taufen.
Da ist einer.
Da ist
noch einer.
Eine. Da sind zwei.
Da nach hinten noch der dritte.
Drei.
Vierte.
Fünf.
Sechs.
Sechs. Ja, dann kommt doch einfach da fort. Komm bitte nach vorne. Und wer noch einen extra Service braucht, der Raum hier steht zur Verfügung. Wir sind einfach hier, um zu dienen. Gott segne euch. Kommt nach vorne. Jawohl. Spricht ihr Deutsch? Schön. Gott segne euch. Gott segne, ja. Sollen wir nachher oder sollen wir schon vorher? Muss ein Bruder dir helfen? Das kannst du alleine? Brauchst du Werkzeug dazu? Wir allen versprechen, dass du es tust. Amen. Amen. Ja, wir sind, ja kommt, wir sind in der Gegenwart des Herrn. Und die Taufe ist ein Gebot des Herrn, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Und alle, die gläubig werden und sich taufen lassen, denen gilt die Verheißung, den Heiligen Geist zu empfangen. Besonders heißen wir euch willkommen. Ihr seid sicher ein Ehepaar aus Rumänien. Ja? Ja, Gott segne euch. Rumänien hat Gott in außergewöhnlicher Weise gesegnet. Wir alle sehen, unsere Schwester ist noch so gekleidet, wie sie gekommen ist. Aber so wird sie nicht gehen. Wir haben genügend Röcke. Wir können ihr auf Anhieb zwei mitgeben. Aber wir möchten einfach an dieser Stätte die Wahrheit sagen. Und auch das hat Bruder Brenhem besonders betont, dass Männer keine Frauenkleidung, wie Gott es dem Mose geboten hat, Männer keine Frauen und Frauen keine Männerkleidung tragen dürfen. Zum Beispiel hat Gott der Herr durch Paulus im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel gesagt, wenn ein Mann langes Haar trägt, ist es eine Schande für ihn. Wenn aber eine Frau langes Haar trägt, dann ist es eine Ehre für sie, denn das lange Haar ist ihr zur Decke gegeben worden. Teure Schwester, lass dein Haar wachsen, der Herr wird dazu Gnade schenken. Ist einfach schön, dass wir so zum Herrn kommen dürfen, wie wir sind. Bis heute hat der Herr noch keinen weggeschickt und er wird in alle Zukunft keinen wegschicken. Jetzt bitten wir Bruder Schmidt, dass er kommt, mit euch betet und euch. Ist Bruder Schmidt gar nicht mehr hier? Bis heute niemand am Gerät? Wer will für uns mit uns beten? Wer möchte mit uns beten? Wo ist Bruder Alfred Borg? Wer möchte mit uns beten? Dann gut, lasst uns beten. Geliebter Herr, ich bringe dir, ja wir alle bringen dir unsere neu hinzukommenden Brüder und Schwestern, wir bringen sie dir, wir weihen sie dir. Nimm sie an, nimm sie an, o Herr, denn so steht's geschrieben, so hast du es gesagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du nimmst alle an, du nimmst sie so an, wie sie zu dir kommen. Und du schenkst die innere Verwandlung, die äußere Verwandlung. Du machst alles neu. Du schenkst Gnade dazu. Wir weihen dir alle, die nach vorne gekommen sind und sich taufen lassen werden. Wir weihen sie dir für Zeit und Ewigkeit. Möge der Segen des allmächtigen Gottes auf euch ruhen, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.